Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag und herzlich willkommen. Es ist die Zielgerade hier auf dem Lido. Die 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig gehen heute Abend zu Ende mit der großen Preisverleihung. Und wir sind schon alle gespannt, welche der 21 Filme im Wettbewerb das Rennen um den Goldenen Löwen macht. Die Entscheidungen der neunköpfigen Jury um Isabelle Huppert sind natürlich noch top secret. Wir wissen nichts, aber was das für ein Jahrgang war, darüber können wir reden. Und es kommt ja auch eine Jurorin zu Wort, die deutsche Regisseurin Julia von Heinz. Wir sitzen hier im Studio beim italienischen Radiosender Rai im Palazzo del Cinema. Hier im Palast findet heute Abend die große Preisverleihung statt. Und ja, als wir vor kurzem hier ins Studio gegangen sind, da hat betriebsame Hektik geherrscht. Der rote Teppich wurde noch gesaugt. Ich will nicht wissen, mit welcher Chemikalie gesäubert, damit er heute Abend eben nochmal besonders schön im Scheinwerferlicht glänzt. Heute Abend gehen die Filmfestspiele von Venedig zu Ende, die 81. Ausgabe. Und es war in diesem Jahr ein ziemliches Schaulaufen der Stars, die wohl größte Prominenzdichte seit vielen Jahren. Patrick Wilinski und Anke Lewicke sitzen mit mir im Studio. Ja, wie ist es euch denn mit dieser 81. Ausgabe gegangen?
Also ich habe eine unheimliche Achterbahnfahrt erlebt. Das war wirklich, ich bin durchgerüttelt, wachgerüttelt, ich bin überfordert gewesen von den Filmen. Also ich fand wirklich, das Kino hat sich so von all seinen Facetten gezeigt. Gestern war ich dann auf einmal noch mitten in der chinesischen Realität in einem neuen Film von Wang Bing. Danach habe ich einen norwegischen Liebesfilm gesehen und. Also ich fand das schon ziemlich beeindruckend, wie das Kino sich hier präsentiert hat.
Ja, und ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Festivalatmosphäre so viel positiver war als in den letzten Jahren. Also ich habe das Gefühl, die Pandemie und alles, was dazugehört, ist wirklich weit weggerutscht. Es waren viel mehr Leute da als sonst. Die Kinos waren schön gefüllt. Es war eine ganz andere Nähe, eine andere auch Intensität einer Festivalerfahrung in den Filmen. Klar, über die reden wir noch, aber auch drumherum war das wirklich eine sehr gelungene Festivalausgabe.
Ja, wir haben ja letzte Woche auch schon gesprochen über die vielen Fans, die haben roten Teppich kampiert haben bei teilweise 33 Grad, haben auch ihre Schlafsäcke da ausgerollt und manchmal war abends dann gar kein Durchkommen vor lauter Fans, die irgendwie die Stars am roten Teppich sehen wollten, denn von denen gab es ja auch eine ganze Menge. Große Figur, große Namen. Frage ist natürlich, wie sie dann auch auf der Leinwand waren. Zwei Namen, die jetzt in der letzten Woche waren, waren Lady Gaga, Joaquin Phoenix in Joker 2, Untertitel Folie à deux. Ich muss sagen, ich fand Joaquin Phoenix Spiel grandios. Ich konnte die ganze Zeit eigentlich nur ihm angucken. Es war wie so eine einzige Kunstperformance, fand ich. Aber so wahnsinnig wie der erste Joker-Film war der hier wahrscheinlich nicht, oder?
Ja, also man muss dazu sagen, als vor 5 Jahren der erste Joker gezeigt worden ist, schlug der Film ja ein wie eine Bombe mit seiner Wucht, mit seiner Härte, mit seiner Brutalität. Eine Comic-Verfilmung, die auch über 1 Milliarde Dollar dann weltweit eingespielt hat. Ich würde diesen zweiten Teil für mich ist das gar nicht so sehr eine Fortsetzung, eher so ein Epilog zum ersten. Ich würde ihn, glaube ich, gar nicht so groß denken, denn wir sind ja inhaltlich 2 Jahre nach dem ersten Teil. Arthur Fleck, der Joker, dem wird der Prozess gemacht, er wartet da in dieser Nervenheilanstalt, verliebt sich in eine Insassin, gespielt von Lady Gaga. Und plötzlich wird dieser Film zu einem Jukebox-Musical. Songs aus dem großen American Songbooks werden da gespielt. Also Frank Sinatra, Burt Bacharach. Und die Liebe zwischen Lady Gaga und Joaquin Phoenix drückt sich auch über diese Songs aus. Wir hören mal, was Lady Gaga dazu gesagt hat, inwiefern die Musik auch eine charakteristische Rolle für die Dramaturgie spielt.
Really give the characters a way to express what they need to say, because the scene and just the dialogue is not enough.
Also der Dialog reicht manchmal nicht, um diese Liebe, diese beiden Menschen erfasst auszudrücken, aber es stimmt, am Ende ein bisschen Nummernrevue, ne?
Ja, ich finde, also der Titel ist ja Folie à deux, das hatte Susanne schon gedacht, und ich habe immer mich gefragt, wann hauen die beiden denn aus der Psychiatrie ab und lassen den Wahnsinn auf der Leinwand endlich walten, weil der Wahnsinn war es ja, der im ersten Teil so auch was über das Wesen der US-amerikanischen Gesellschaft erzählt hat, und dieser Wahnsinn hat mir hier wie so ein Vergrößerungsglas unheimlich gefehlt, und diese Gesangsnummern, Lady Gaga war mir eigentlich zu perfekt für die brüchige Stimme von Joaquin Phoenix. Und den hätte ich auch wie Susanne stundenlang weitersehen können, wie er dieses Gespaltene spielt, wie er selbst nicht weiß, ob das Böse nicht doch in ihm lauert, ob er das Böse nicht akzeptieren sollte. Also man könnte den so rausschneiden und er hätte einen sehr eigenen Film ohne Gesangsnummern, aber man guckt da wirklich dann in einen Abgrund rein.
Ja, ich finde auch manchmal nur eine Regung im Gesicht, dann die große Performance auf der Bühne quasi in dem Gefängnis. Also ich würde das Ganze wirklich auch noch mal gerne auf der Bühne nur sehen als Inszenierung. Oder
Broadway-Musical, ja. Das hat ja schon das Potenzial dafür. Stimmt, ein bisschen undercooked, wie der Amerikaner sagt, als Fortsetzung. Ich weiß, also die Wucht der Wahn des ersten Teils, da ist dieser Film meilenweit von entfernt.
Aber ein Musical muss auch abheben und funkeln. Und
im wahrsten Sinne des Wortes.
Muss Film es?
Auch, ja, ein Musical. Es gibt auch politische Musicals, wenn man jetzt an die französischen Musical-Traditionen denkt von Jacques Demy. Aber die funkeln auch immer so ein bisschen, auch wenn sie in den Abgrund
die werden ja zitiert, oder? Ja. Diese bunten Regenschirme von Cherbourg sind da und ich dachte mir, oh, jetzt wird spannend, aber so richtig abheben tut der Film nicht. Das Potenzial ist ja wirklich da, wie so ein Flugzeug, das fertig auf der Landebahn steht, aber irgendwie nicht losfliegt. Ja?
Aber die Fans auf dem roten Teppich waren auf alle Fälle glücklich. Ich habe unheimlich viele junge Männer gesehen, die so clownsmäßig bemalte Gesichter hatten und teilweise dann auch die venezianischen Masken eben, wie dieses Joker-Face.
Ja. Also wie gesagt, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, die großen Stars auf dem roten Teppich, da war ganz schön viel los. Aber dann ging es ja gleich weiter noch mit Daniel Craig, der auch hier war, der sich ja jetzt, muss man sagen, nach seiner 007-Ära neu erfinden muss. In Luca Guadagninos Film Queer spielt er, und zwar nämlich das Alter Ego vom Beat-Autor William S. Burroughs. Wie gut hat es für euch funktioniert? Konnte Daniel Craig seine Leinwand-Persona des Bonds hinter sich lassen?
Naja, als 007, er war ja der erste Bond, dem es egal war, ob der Martini geschüttelt oder gerüttelt war. Ne? Es war, spielte keine Rolle.
Ja, gerüttelt war der auch.
Und ob mit oder ohne Olive. Und hier, wenn er morgens so abgefuckt schon irgendwie Tequila trinkt rund um die Uhr und dann in Mexico City, wo die ganze schwulen Gemeinde aus den Staaten sich in den 50er Jahren so ein Eldorado aufgebaut hat, so durch die Kneipen zieht, um dann eben neue Lover zu finden. Und dann erwischt es ihn ja eines Tages. Er trifft auf einen ehemaligen Soldaten und er verliebt sich und dann fängt so ein Abhängigkeitsspiel an. Und für mich hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Also auch die Sexszenen, wo Daniel Craig dann in Venedig drüber sagte, ja, wir haben da lange für geprobt, das war eine Choreografie und beim Tanzen sind wir uns näher gekommen.
There's some choreography in the movie, which is a very important part of the movie. Drew and I started rehearsals on that months before we started filming. Dancing with someone is a great icebreaker. We just wanted to make it as touching and as real and as, you know, as natural as we possibly could.
Ja, ich fand die Sexszenen doch dann ganz schön eigentlich gefilmt, auch wenn sie nicht explizit sind. Man sieht schon zwei Körper, die sich näher kommen. Man sieht auch immer noch den durchtrainierten 007-Körper von Daniel Craig. Aber irgendwann habe ich ihn vergessen. Irgendwann war ich wirklich bei diesem fertigen Mann, der da versucht sein, ja, bei diesem liebeskranken Mann. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Habt ihr 007 gesehen oder welche Person?
Daniel Craig spielt ja auch in dieser sehr erfolgreichen Netflix-Filmserie Knives Out, einen schwulen Detektiven. Also es ist auch schon eine homosexuelle Figur, die ich finde, er viel besser spielt als hier. Ich hatte schon ein bisschen Probleme mit der Besetzung, auch im Kosmos von Luca Guadagnino ist das auch ein Körper, wie ich fand, dass er passt da schwer für mich ein. Vor allem diese Abgefucktheit, von der du sprachst, das muss noch kaputter sein. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass nach jedem Mezcal, den er sich runterschiebt, er besser aussieht. Also wie kann ein Mann, der wirklich so kaputt ist, immer besser aussehen? Und diese Gebrochenheit hat mir gefehlt. Was mir allerdings gefallen hat an diesem Film, war die erste Stunde, die er Guadagnino komplett in der Cinecittà erschaffen hat, also dieses Mexico City. Das hat was Künstliches, was Verschwitztes. Da merkt man auch so eine Handgemachtheit. Aber an diese abgefahrenen, abgefuckten, surrealen Welten eines Burroughs kommt dieser Film meiner Meinung nach nicht ran.
Also, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz bei den Stars bleiben, gab ja auch noch George Clooney, Brad Pitt außerhalb des Wettbewerbs mit der Action-Comedy Wolves. Da waren die Fans kaum mehr zu halten. Die Zeitungen hinterher waren voll mit Berichten, vor allem aber über Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon auf einem roten Teppich. An euch die Frage, erschlagen die Stars nicht auch ein wenig den Rest des Programms? Bekommen die dann eigentlich zu viel vom Scheinwerferlicht ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also... ich denke dann einmal, wenn diese Bilder um die Welt gehen, sieht man eben, wie sehr das Kino gefeiert wird. Das mag ich dann schon ganz gerne. Und ich habe aber auch das Gefühl, die ganze Presse ist da und ein bisschen vom Scheinwerferlicht fällt dann eben doch auf die anderen Filme ab. Also hätte man hier überhaupt gar keine Stars, würde auch über Venedig viel weniger berichtet werden. Aber so in dem Windschatten dieser Mega-Events, glaube ich, ist dann auch Raum und Platz, auf Neuentdeckungen zu gehen, gucken, was das Kino sonst noch alles zu erzählen hat.
Ja, wobei ich mir manchmal wünschen würde, dass es noch mehr Platz gibt dafür, weil die Wahrheit ist, die beiden, Brad Pitt und George Clooney, waren da und haben eine Petitesse von Filmen vorgestellt. Also möchte man gar nicht drüber reden, worum es da geht, weil so richtig geht es da um gar nichts. Also manchmal sind auch Stars nur da, um Stars zu sein.
Die Beziehung der beiden eigentlich.
Ja, genau. Ne? Es geht im Grunde darum, wie sich diese mittlerweile auch schon älteren Herren, die sind ja beide über 60,
mit
wie sie sich...
Brille.
Ja, aber als, als Clint Eastwood vor 30 Jahren vom Pferd gestürzt ist und Rückenschmerzen hatte, stürzen ja ganze Maskulinitäten, ganze Welten zusammen. Und wenn die beiden ihre Lesebrille rausholen, ist das nichts weiter als ein Altherren-Joke.
Ja.
Das ist leider, das ist schade.
Soweit die ersten Eindrücke hier vom Lido, Patrick Wilinski, Anke Lewicke mit einer Bilanz. Wir haben später noch mehr. Hier beim Wettbewerb in Venedig ist auch der italienische Film relativ stark vertreten. 5 italienische Filme gibt es und einer davon ist Diva Futura. Ein Spielfilm über die erste Agentur für Pornomodels in Italien, gegründet von Riccardo Schicchi. Schicchi wollte in den 1980er und 90er Jahren ein bisschen die Massenkultur revolutionieren, indem er die Hippie-Utopie der freien Liebe in ein neues Phänomen verwandelt hat, den Porno. Models wie Ilona Stalla oder Moana Pozzi wurden zu Stars. Ilona Stalla, auch Cicciolina genannt, kam ins Parlament. Der Film erzählt die Geschichte dieser Agentur Diva Futura. Ich habe mich mit der Regisseurin darüber unterhalten, mit Julia Steigerwald. Der Film basiert auf einem Buch einer der Angestellten bei der Agentur, Deborah Atanasio. Und Julia Steigerwald hat mir zunächst von ihren Eindrücken dieses Buchs erzählt.
I read the book and what I found was like everything except what I thought that would be like.
Ich habe das Buch gelesen und was ich davor fand, war so anders als das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war ziemlich überrascht. Und außerdem fand ich so viele interessante Themen, die auch heute noch aktuell sind. Zum Beispiel Gewalt in Pornos. Warum sollten wir Gewalt in Pornos zeigen? Und warum wollen wir, dass die Zuschauer Sex mit Gewalt identifizieren und assoziieren? Dann war da noch die Idee der Revolution. Sie wollten eine Kulturrevolution machen und die Moralvorstellungen in Italien ändern. Aber diese große Illusion hat sehr traurig geendet. Außerdem geht es darum, wie Frauen behandelt werden, wie die Gesellschaft Frauen viel härter verurteilt als Männer.
Sie haben viele Themen angeschnitten. Beginnen wir vielleicht mit der Person, die diese Agentur gegründet hat, Riccardo Schicchi. Sie zeichnen ein interessantes Bild von ihm als einem sehr freundlichen Menschen. Aber Sie haben eben auch seine Ideen erwähnt. Lassen Sie uns vielleicht über seine Einstellung zur Pornografie sprechen. Er betrachtete sie als eine Form der Kunst. Was waren seine Ideen?
Well, he was someone who loved women. He had no sense of shame. He didn't judge women. He wanted to make them shine.
Er war jemand, der Frauen liebte. Er kannte kein Gefühl der Scham. Er hat Frauen nicht verurteilt. Er wollte, dass sie strahlen können. Und für ihn waren Pornofilme Filme. Es gab so etwas wie eine künstlerische Seite. Alle Hintergründe, die wir im Film verwendet haben, waren die echten. Er hatte hunderte von gemalten Hintergründen, die er in den Filmen benutzte. Wenn man sich seine Filme anschaut, sind sie ganz anders als übliche Pornofilme. Ich denke, das liegt auch daran, dass alles in den späten 70er Jahren begonnen hat.
He was a photographer at the beginning, a war photographer. Then he started to become like a photographer with.
Am Anfang war Riccardo Fotograf. Er war Kriegsfotograf. Dann hat er Frauen fotografiert und dann kam er zum Porno. Anfangs war er nicht überzeugt, aber irgendwie hat er doch an diese moralische Revolution geglaubt. Er lebte das Leben, das er leben wollte. In einem Land, in dem alle Dinge, die er tat, illegal waren.
The life that he wanted to live in a country where like all the things that he was doing were illegal.
Sie erwähnten, dass alles, was er tat, illegal war. Ricardo sagt im Film, ich bin amoralisch, aber nicht unmoralisch. Es gab ja in diesem Jahr diese Serie Supersex über Rocco Siffredi. Italien ist offensichtlich sehr fasziniert von Pornostars. Eine deutsche Autorin, die seit langem in Venedig lebt, Petra Reschi, hat einmal gesagt, Pornostars seien fast wie anarchistische Helden in einem Land, das ein so starkes moralisches Wertesystem hat. Wie ordnen Sie die Faszination Italiens für Pornostars ein?
First of all, I believe that these porn stars that became like divas here, that type of system was possible only at that time.
Ich glaube, dass diese Pornostars nur in einer bestimmten Zeit berühmt wurden. Ich glaube nicht, dass das heute noch möglich wäre. Cicciolina wurde zum Beispiel ins Parlament gewählt. Moana kandidierte als Bürgermeisterin von Rom. Sie wurden ständig in alle Talkshows eingeladen, in die großen und populären Talkshows. Und ich denke, das liegt daran, dass sie aus den späten 70er Jahren kamen und immer noch die Idee der Revolution im Kopf hatten. Wenn heute ein Pornostar stirbt, würde das niemanden mehr interessieren. Damals waren sie stattdessen wie Diven. Es war das letzte Mal, dass wir dieses Star-System hatten.
Aber warum? Warum gab es ein solches Star-System?
I think Italy has a big contradiction because we have the church here. So on some themes we get really moral.
Italien lebt in einem großen Widerspruch. Die Kirche ist sehr stark. Bei einigen Themen sind wir sehr moralisch. Aber dann gibt es die andere Seite, die all diese Seiten wie Porno will. Es gibt also einen doppelten moralischen Standard. Ich glaube, wir sind das einzige Land, in dem es irgendwann in den 90er Jahren Frauen im Fernsehen gab, die oben nackt waren. Wir haben diesen großen Widerspruch gelebt. Wir sind entweder sehr moralisch oder unmoralisch. Was mir an Ricardo gefiel, war die unmoralische Art zu denken, ohne zu urteilen. Für ihn gab es keine Tabus, also gab es auch kein Interesse daran, ein Tabu zu brechen. Aber weil er alles sehr offen gelebt hat und Porno in den Mainstream bringen wollte, musste er dafür bezahlen. Er operierte in einem völlig illegalen System, denn Pornos sind nicht legal. Und all die Frauen, die er hier unterbrachte, kamen aus Ungarn und hatten keine Papiere. Er hatte also eine Menge Ärger mit dem Gesetz.
Und Sie haben erwähnt, dass Cicciolina auch in die Politik gegangen ist. Was war Ihre treibende Kraft, das zu tun? Und Sie zeigen, dass sie am Ende auch stigmatisiert wurde. War das, was sie nach oben brachte, auch ihr Fall?
Oh yeah, I think this what brought up all these girls is what also is also their fall.
Oh ja, die Frauen hatten eine große Illusion. Sie wollten mit Pornos eine Abkürzung nehmen. Und sie dachten, dass Pornos die Abkürzung wären, um berühmt zu werden. Moana träumte davon, eine Schauspielerin für, sagen wir mal, normale Filme zu werden. Sie wollte eine Familie haben wie Cicciolina oder Eva. Sie wollte im Fernsehen und beim Film arbeiten, aber stattdessen war sie Pornodarstellerin. Sie war stigmatisiert. Es gab keinen Weg zurück. Die Frauen haben alle bereut, dass sie in der Pornobranche gearbeitet haben. Nicht aus moralischen Gründen, sondern weil sie merkten, dass sie nicht kontrollieren konnten, wie die Gesellschaft sie betrachtet.
And even if Cicciolina at the beginning, we were talking about the election and
Und selbst wenn es für Cicciolina am Anfang eine Revolution war, sie gehörte zur Radikale, der Partei, die für das Recht auf Scheidung kämpfte, für die Legalisierung der Abtreibung. Für Cicciolina ging es also auch um Politik.
Spulen wir ins Jahr 2024 vor. Sie nehmen mit dem Film am Wettbewerb in Venedig teil, während es in Italien eine extrem rechte Regierung gibt. Was bedeutet es für Sie, Ihren Film hier zu zeigen, in diesem politischen Klima?
To me, it means to not be hypocrite. When the culture becomes too strict and too judgmental.
Für mich bedeutet es, nicht scheinheilig zu sein. Wenn die Kultur zu streng und zu verurteilend wird, wird sie in der Regel scheinheilig. Statt Menschen einfach sein zu lassen, nicht zu beurteilen, was eine Familie ist und was nicht, oder aggressiv mit anderen zu sprechen. Ein Politiker hat mal gesagt, wer viel Zeit damit verbringt, Moral zu beschreiben und zu definieren, hat nicht viel Zeit, sie in seinem Leben anzuwenden. Das denke ich über diese Zeiten.
Das sagt die italienische Regisseurin Giulia Steigerwald. Von ihr stammt der Film Diva Futura über die italienische Pornoagentur Diva Futura. Der Film läuft hier im Wettbewerb des Filmfestivals in Venedig, ist einer von 5 Filmen von italienischen Regisseurinnen und Regisseuren im Wettbewerb. Heute Abend werden ja die Goldenen und Silbernen Löwen vergeben. Die 8-köpfige Jury von Isabelle Huppert entscheidet. Und ja, eine der Jurymitglieder des internationalen Wettbewerbs, die kommt gleich zu Wort, Julia von Heinz. Wir sind hier auf dem Lido in Venedig, wo heute Abend die 81. Filmfestspiele von Venedig zu Ende gehen mit der großen Preisverleihung. Die 9-köpfige Jury unter dem Vorsitz der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert, die weiß schon, wer den Goldenen und den Silbernen Löwen bekommt. Die Jury hat gestern getagt und über die Preise entschieden und offensichtlich wurde viel diskutiert, denn ich war am Abend gestern mit einem der Jurymitglieder des internationalen Wettbewerbs verabredet, mit der deutschen Regisseurin Julia von Heinz. Und sie kam etwas später zum Gespräch. Die Jury-Sitzung habe etwas länger gedauert, hat sich Julia von Heinz entschuldigt. Über Details darf sie natürlich nicht reden, aber ein bisschen was über Allgemeines. Und ich habe mit ihr auch noch über ihren neuen Film gesprochen, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Treasure, Familie ist ein fremdes Land. Aber erstmal haben wir mit der Arbeit in der Jury begonnen.
Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe eine Ahnung davon, wie voll Ihr Zeitplan sein muss. Wir sitzen hier im Hotel, so knappe, vielleicht 20 Meter vom roten Teppich entfernt vom Saal, wo dann auch die Preisverleihung stattfindet. Wie geht es Ihnen nach 10 Tagen Festival und 21 Filmen im Wettbewerb?
Wunderbar, es ist schade, dass es jetzt schon zu Ende ist. Es ist wie im Flug vergangen.
Ja, tatsächlich. 21 Filme kann man sich fast kaum vorstellen, dass die wie im Flug vergehen.
Ja, jetzt so im Nachhinein, jetzt heute am letzten Tag schaut man zurück und merkt, wie es so schnell vergangen ist. Währenddessen gibt es sicherlich auch mal anstrengende Momente, lange Momente. Aber jetzt in der Rückschau, ging es doch dann sehr schnell vorbei.
Mich würde interessieren, Sie waren ja 2020 selbst hier als Regisseurin im Wettbewerb mit Ihrem Film und morgen die ganze Welt. Wie hat es sich für Sie angefühlt, nun in anderer Funktion hier zu sein als Jurorin und quasi die Filme Ihrer Kollegen und Kolleginnen anzuschauen und letztendlich auch zu bewerten?
Ja, ich war noch nie in einer so großen Jury, aber ich kenne Jurytätigkeiten. Ich kenne es, dass man Entscheidungen treffen muss zugunsten von Filmen, FilmemacherInnen. Und entsprechend auch fallen dann andere weg. Es ist ja doch, dass man für Filme und für bestimmte RegisseurInnen sich ausspricht und niemals gegen, sondern die Starken setzen sich dann durch und das entscheidet sich eben im Verlauf so einer Diskussion und die anderen, ja, gehen dann leider ohne Preis nach Hause. Und das habe ich auf der anderen Seite erlebt. Ich bin Maler Emder hat damals den Kritikerpreis gewonnen. Das war schön. Das bedeutet viel. Umso schöner ist jeder Preis. Und ich war ein Jahr später nochmal in Venedig mit einem Kurzfilm innerhalb einer Compilation. Da waren wir auch glücklich und haben den Preis gewonnen in den Giornate degli Autori. Also ich kenne das schöne Gefühl, einen Preis zu gewinnen und entsprechend weiß ich, wie viel es den Leuten bedeutet, die den dann später in den Händen halten.
Gerade auch beim Festival wie Venedig, das ja eines der größten Festivals ist auf der ganzen Welt. Sie dürfen jetzt natürlich nichts sagen, aber mich würde vielleicht noch was zum Prozedere interessieren. Isabelle Huppert ist ja Juryvorsitzende in diesem Jahr. Wie haben Sie denn als Jury die Menge an Filmen und dann ja auch die Menge an Preisen, die sie letztendlich vergeben müssen. Also wie haben Sie das organisiert? Haben Sie sich nach den Filmen getroffen, einmal am Tag? Haben Sie die Filme zusammengefasst? Und wie waren Sie dann auch als Jurymitglied vorbereitet?
Wir haben uns alle 2 Tage getroffen und über das bisher Gesehene ausgetauscht und am Ende heute einen ganz, ganz langen Tag miteinander verbracht.
Und wie haben Sie sich jeweils vorbereitet auf die Jury-Sitzung? Gehen Sie dann mit Notizen rein? Und
ja, ich schreibe mir gleich nach jedem Film alles dazu auf, was ich sagen möchte. Und das ist hilfreich natürlich dann am Ende, wenn man dann doch wieder sich an Details erinnern soll.
Dann sind wir sehr gespannt, wie die Entscheidungen ausfallen. Ich frage jetzt nicht weiter, sondern wechseln wir das Thema, denn es geht ja jetzt Schlag auf Schlag für Sie. Kaum ist Venedig fertig, da kommt Ihr aktueller Film in die Kinos, A Treasure, Familie ist ein fremdes Land. Die Verfilmung von Lily Bretts Roman Zu viele Männer. Lena Dunham spielt darin die New Yorker Musikjournalistin Ruth Rothway, die 1991 mit ihrem Vater, gespielt von Stephen Fry, nach Polen reist, um dort der jüdischen Geschichte ihrer Familie nachzugehen. Was war es, dass Sie dachten, diesen Film muss ich unbedingt drehen?
Das ist damals aus meiner leidenschaftlichen Liebe zu Lily Bretts Büchern entstanden. Der Wunsch, mal überhaupt eines ihrer Bücher zu verfilmen und ganz speziell dieses, das sehr gut verfilmbar mir schien. Und tja, es hat 10 Jahre gedauert von meiner ersten schüchternen Anfrage an Lily Brett, ob die Filmrechte noch verfügbar sind, bis zu dem Kinostart in Deutschland, der jetzt vor mir liegt. Und dass der Film jetzt zu dieser Zeit kommt, war so nicht planbar. Es fühlt sich richtig an. Und ja, vieles an dem Film hat mich interessiert. Das transgenerationale Trauma, das Schweigen zwischen den Generationen. Dem Thema hatte ich mich in Hannas Reise auch schon mal gewidmet, auf der Täterinnenseite eigentlich. Und ja, bei Lily Brett schwingt da natürlich die ganze Last dessen mit, was die Kinder von Holocaust-Überlebenden empfinden, die diesem Schweigen aber auch ausgesetzt waren und die ein großes Leid spüren, ohne es selbst erlebt zu haben. Und das ist eben so was Unbegreifliches, was nur dadurch aufgelöst werden kann, indem das Schweigen gebrochen wird. Und das hat mich interessiert, diese innere Reise hin zum Dialog und hin zum Sprechen zwischen den Generationen. Was mich auch noch sehr, sehr interessiert hat bei Lily Bretts Büchern, ist dieser Humor, die Wärme, die Figuren, all das aus ihren Büchern.
Sie haben gerade so nebenbei gesagt, es schien der richtige Zeitpunkt, dass der Film rauskommt. Inwiefern?
Ja, weil Erinnerungskultur eben so in Frage gestellt wird von der AfD jetzt, die das gänzlich abschaffen möchte. Auch aus Kulturkreisen, wo es heißt, ist jetzt nicht mal gut, rechtfertigt das Gedenken an den Holocaust. Israelische Regierungspolitik und sollte deshalb im Moment nicht teilnehmen auf Festivals etc. Also das sind alles eben Diskussionen, die im Moment sehr laut sind und sehr rege und denen ich mich gerne stellen möchte mit dem Film.
Sie haben eben schon viele Themen angesprochen, die der Film behandelt. Ruth und ihr Vater, Edek, beginnen ihre Reise, als sie nach Polen kommen, aber schon bald macht der Vater aus Ruths Sicht merkwürdige Dinge. Ja. Er weigert sich zum Beispiel, in den Zug zu steigen. Er organisiert sich dann einen eigenen Taxifahrer. Hat Ruth unterschätzt, was so eine Reise mit ihrem Vater anstellt?
Naja, sie hatte sehr bestimmte Wünsche und Hoffnungen damit verbunden, denen er sich ganz lange entzieht. Nämlich von ihm durch Polen geführt zu werden und alles mal gezeigt und erzählt zu bekommen über seine eigene Herkunftsfamilie. Dem entzieht er sich ewig, bis er es, sage ich mal, nicht mehr kann, weil die Dinge zu stark auch auf ihn einwirken. Und Ruth hat unterschätzt, wie schwer es für ihren Vater sein würde, darüber zu sprechen.
Sie haben ja eben schon gesagt, es geht viel um Traumata der Figuren. Die reden nicht drüber, aber viel transportiert sich über die Körperhaltung, über die Mimik, über Reaktionen. Wie haben Sie das mit Stephen Fry und Lena Dunham erarbeitet?
Stephen Fry und Lena Dunham haben beide eine persönliche Beziehung zu dem Stoff. Stephen Fry hat selber eine ganz ähnliche Reise unternommen nach Osteuropa, um seine eigenen familiären Wurzeln zu erkunden. Und es gibt eine YouTube-Dokumentation, da sieht man ihn in ganz ähnlichen Situationen am jüdischen Friedhof vor einer Wohnung, in der einst seine Familie wohnte. Ich glaube, er fährt auch zum KZ Stutthof in dieser Dokumentation, wenn ich das richtig erinnere. Ich musste entsprechend ihm nicht sehr viel darüber erklären, was in unserem Film passiert. Er hat da ganz schnell einen Zugang gehabt. Und Lena hat auch Lily Bretts Bücher gelesen und sich sehr gut mit dieser Figur identifizieren können.
Es ist ja ganz klar, dass die Figur von Ruths Vater Traumata erlebt hat. Ja. Aber wie sehr interessieren Sie als Regisseurin oder auch als Deutscher, als Mensch, inwiefern sich Traumata auch vielleicht in die nachfolgenden Generationen weiter vererben?
Sehr stark. Ich glaube, das betrifft fast jede Familie. Das können ja ganz unterschiedliche Themen sein, unausgesprochene Themen, traumatische Themen, die dieses transgenerationale Trauma verursachen. Also allgemein sagt man ja eben, Schmerz reißt durch die Generationen, bis jemand bereit ist, ihn zu fühlen. Und das muss ja nicht der Holocaust sein, sondern ich glaube, dass auch jetzt in Zeiten von Krieg, Gewalt, überall neue solche Traumata entstehen. Und wenn die nicht wirklich mal besprochen werden mit den Kindern, die das ja ohnehin alles fühlen und miterleben und bearbeitet werden, setzt es sich fort.
Julia von Heinz über ihren Film Treasure, Familie ist ein fremdes Land, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir schauen jetzt auf den diesjährigen Wettbewerb, auf die Bilder, die heute Abend bei der Preisverleihung der 81. Filmfestspiele eine Rolle spielen könnten. Meine Kollegen Anke Lewicke und Patrick Wilinski sitzen mit mir hier im Studio im Palazzo del Cinema. Aber lasst uns erstmal über die Politik auf der Leinwand reden, denn Italien hat eine rechtspopulistische Regierung, die auch Einfluss auf die Kultur nehmen möchte. Wie habt ihr in dieser Hinsicht das Festival erlebt? Wurde auf der Leinwand große Politik betrieben?
Na, große nicht. Es ist ja eher die Art und Weise, wie zum Beispiel die italienischen Filme Helden erzählen. Welche Art von Helden gibt es? Was traut man sich? Und es war interessant, dass von den 5 italienischen Regisseuren im Wettbewerb 2 während der Weltkriege gespielt haben. Der eine während des Ersten, der andere während des Zweiten Weltkrieges. Und Campo di Battaglia ist eine Geschichte zweier Militärärzte. Der eine schickt alle Verletzten, kaum können sie wieder einigermaßen geradeaus laufen, zurück in den Krieg. Und der andere versucht sie mit unterschiedlichen Methoden weiter zu verletzen, dass sie da nicht hin müssen. Also da ist auch so eine Art von Widerstandsgeste mit drin. Andererseits finde ich es immer interessant, die Art und Weise, wie das italienische Kino auch Krieg erzählt, ist immer aus der Perspektive der leidenden Zivilbevölkerung. Man sieht ja so gut wie gar keinen italienischen Faschisten immer da in diesen Filmen. Das zeigt auch für eine Art und Weise, wie hier Geschichtsaufarbeitung betrieben wird. Irgendwie haben alle gelitten, aber so eine richtige Bekehrung zu dieser ideologischen Wende habe ich nicht mitbekommen.
Ja, mir geht es genauso mit den italienischen Filmen. Das sind alles so, es war einmal Erzählungen. Der Krieg, der Faschismus ist weit weg. Dem neuen Faschismus wird sich nicht gestellt. Und ich denke mir, bis das italienische Kino noch weichgekochter wird, das dauert vielleicht auch ein bisschen Zeit, weil die neue rechtspopulistische Regierung muss ja auch erstmal die Filmfördergesetze ändern und gucken. Es gibt dann sicher irgendwann auch schwarze Listen, welche Filme produziert man, welche nicht, welche Namen. Also dass das so eine Entwicklung ist, die wir noch ein bisschen länger verfolgen sollten.
Patrick, du hast dich ja auch ein bisschen mit der italienischen Kulturpolitik beschäftigt. Siehst du das genauso?
Ja, schon. Also es ist so, dass in Italien unglaublich viele Filme zurzeit produziert werden. Eine unglaubliche Zahl, 300 Filmproduktionen, dazu zählen natürlich auch Serien. Das ist eine Verdopplung von vor der Pandemie. Das ist ein unglaublich natürlich erstmal Arbeitsmotor und die Regierung von Meloni macht viel, damit das Geld hier fließt, damit auch Steuerschlupflöcher geschlossen werden, damit vor allem internationale Produktionen hergekommen sind. Queer, darüber haben wir schon gesprochen, ist so ein Beispiel. Komplett in der Cinecittà, also viele Arbeitsplätze geschaffen und darin sonnt man sich natürlich auch. Also man kann auch mit einer Aufstockung der Filmförderung einigermaßen auch nationalistische Filmpolitik betreiben, aber vergessen wir nicht, dass die Filmemacher hier in Italien häufig dezidiert Linke sind und auch Widerstand leisten. Als der Chef der berühmtesten Filmschule dieses Jahr hätte ersetzt werden können, sind sie auf die Straße gegangen, haben öffentliche Briefe gemacht. Also es gibt Widerstand, die Szene leistet Widerstand, aber sie sind von Geld abhängig.
Du wolltest noch was sagen? Gut, dann lass uns jetzt mal zu den Favoriten kommen, die hier im Wettbewerb gehandelt werden. Wie die Jury sich entscheidet, können wir natürlich noch nicht voraussehen. Aber es gibt Favoriten aus Kritikersicht. 8 Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt geben hier während der 10 Festivaltage ihr Sternchen für die jeweiligen Filme ab. Also es gibt einen sogenannten Kritikerspiegel, den haben wir jetzt alle vor uns. Auch wir haben natürlich Favoriten. Bei mir ist es in diesem Jahr nicht ganz so eindeutig wie im letzten Jahr mit Poor Things, aber ein Film hat für mich doch herausgeragt, The Brutalist mit Adrian Brody als jüdischem Architekten aus Ungarn, der nach dem Holocaust 1947 in die USA auswandert. Wie geht es euch?
Also für mich ist es wirklich ein monumentales Werk, also auch von seiner ganzen Machart. Der Film ist 3 Stunden lang, er ist im analogen Breitbandformat gedreht. Also so hat Alfred Hitchcock North by Northwest oder Vertigo gedreht. Der wurde hier auf 70 mm gezeigt. mit einer Pause. Also es war schon ein ganz anderes Kino-Event. Und es geht dann ja auch in dem Film um einen Architekten, das hattest du schon gesagt. Also da gibt es dann so eine Deckung. Der Regisseur als Architekt, der die Bilder baut, der Architekt, der versucht, neu in Amerika anzukommen, seine Vision einer Architektur zu verwirklichen. Und ich finde es ganz interessant, wie Brady Cooper auf der Pressekonferenz in einem Satz wirklich die Handlung des Films zusammengefasst hat.
The film is about a character that flees fascism only to encounter capitalism. That's what the movie's about.
Also es geht um jemanden, der dem Faschismus entflohen ist und der dann eben dem Kapitalismus begegnet. Und ich finde das wirklich dann unglaublich eindringlich mit diesen pulsierenden Bildern alles gefilmt. Wie er ankommt in den Staaten, wie er erstmal keinen Job hat, dann einen Millionär kennenlernt. Der Millionär unterstützt ihn. Und in diesem gewaltigen Bildertrip werden dann auf einmal Filme eben wie Holocaust und Migration verhandelt, Rassismus und eben Antisemitismus. Also der Film hat so eine Gegenwärtigkeit, ist gleichzeitig auch ein abgefahrener Bildertrip, eine Hommage an klassisches Kino, an Architektur, an die Vision eines Künstlers. Also ich fand das schon ein irres Teil.
Der Film ist auf jeden Fall der Hammer und Adrian Brody spielt wirklich diese Rolle, diese Komplexe, diesen Laszlo Toff, den man gar nicht vergessen kann, auf eine unglaublich energische Art und Weise. Also es ist auch so eine Kinofigur, die ich nicht vergessen kann. Und ich hatte schon das Gefühl, dieser Film, er pulsiert mit Wahn, auch der Wahn eines Regisseurs, sich sowas zu trauen, sowas zu drehen. Das hatte schon was von einem Coppola aus den 70er Jahren, der gesagt hat, es ist möglich, eine Art Nobelpreisträchtiges Buch zu verfilmen auf eine Art und Weise. Also ich war wirklich hin und weg und wir haben es letzten Samstag gesagt. Wir warten auf den Film und dann kam er genau am Samstagabend. Für mich ist das wirklich, für mich persönlich ist das mein Lieblingsfilm dieses Festivals. Ja.
Interessanterweise ist der im Kritikerspiegel nur auf Platz 4, aber er kam wahnsinnig gut an international, das muss man sagen. Der wurde lange als der Favorit gehandelt, bis dann aber Pedro Almodovar kam, nämlich The Room Next Door mit Tilda Swinton als krebskranker Frau, die sterben möchte, dabei um die Unterstützung einer Freundin bittet, gespielt von Julian Moore. Der ist hier der absolute Favorit und ragt raus. Für euch auch?
Ja, schon. Also es ist auch der erste englischsprachige Film von Pedro Almodovar und man konnte sich fragen, schafft er das, dieses sehr Spanische erzählen? Er wird sich das irgendwie transferieren in diese amerikanische Ostküstenwelt und ich sage, natürlich, es funktioniert wunderbar. Und Tilda Swinton und Julian Moore sind zwei Schauspielerinnen, die man aus diesem Kosmos eigentlich hätte er fast erwarten können. War auch so eine Frage. Passen die da rein in diese Mauders und so weiter, die er schon gemacht hat? Das war wunderbar. Und das Interessante ist ja, das ist ja eine Sigrid Nunez-Verfilmung. Und die Art und Weise, wie diese zwei intellektuellen Frauen da sitzen, die eine wird sterben, sie hat sich eine Todespille gekauft, sie wird sie nehmen. Sie möchte aber, dass, wenn sie stirbt, da im Room Next Door, also im Raum nebenan, jemand ist, der da ist. Der muss das nicht sehen. Und sie sitzen da, diese Frauen, sie reden über Joyce, sie gucken Buster Keaton-Filme und sie entwickeln wirklich eine sehr spannende Art Verhältnis zum Tod, gedacht über das Leben und das betonte auch Tilda Swinton.
We talked a lot about life and we didn't really talk about death at all.
Also wir sprachen viel über das Leben und gar nicht über den Tod. Und das, dieser Optimismus in diesem Film, wie er eingearbeitet ist, hat mich schon sehr überzeugt.
Aber es ist auch wie immer bei Almodovar erzählt mit den Mitteln des großen Melodrams. Also du hast wieder diese kräftigen Farben, in denen die Heldinnen so auch eingebettet und aufgefangen sind. Du hast die melodramatische Musik, die die Spannung im Haus aufnimmt. Du hast dann aber auch diese Naturaufnahmen. Das Haus geht ja so in die Natur über. Also ich fand den einfach auch unheimlich ergreifend schön zu gucken und du hast total recht, es ist einfach, man geht nicht mit schweren Gefühlen aus dem Kino und das ist vielleicht das Interessante und die Parallele auch zu Brutalist, dass es da eben, auch wenn von härteren Themen erzählt wird, dass man mit einer positiven Energie aus dem Kino geht, weil auch Adrian Brody in The Brutalist ist ja jemand, der will nicht mehr Opfer sein, der wehrt sich und das ist ja auch nochmal eine andere Erzählung in dem ganzen Kontext, wenn jüdische Menschen eben in die Staaten emigriert sind.
Wenn wir von Energie sprechen, eine ganz eigene Energie hat auch ein Film, der auch sehr gut ankommt bei den Kritikern, nämlich ein brasilianischer Film, I'm Still Here, Ainda Está Aqui von Walter Salles. Der spielt in Brasilien 1971 während der Militärdiktatur, erzählt die Geschichte einer Familie, ja, die so schleichend in die Fänge der Diktatur gerät. Steht an Platz 2 der internationalen Kritiker zurecht.
Hat mich ein bisschen überrascht. Also ja. Der Film ist sehr konventionell aufgenommen. Man ist erst schön in Rio de Janeiro am Strand Und es ist eins zu eins, wird diese Geschichte der Frau erzählt, die auch erst gefangen genommen wird. Der Mann verschwindet, die Tochter kommt auch ins Gefängnis, die andere ist in London. Aber ich muss sagen, über die Schauspielerin Fernanda Torres hat der Film für mich dann doch auch einen Sog entwickelt. Ich bin einfach bei ihr dabei gegangen, wie kämpferisch sie ist, wie sie eigentlich weiß, ihr Mann ist höchstwahrscheinlich tot, aber sie möchte die offiziellen Papiere haben. Sie möchte ihm sozusagen dadurch eine Beerdigung auch verschaffen und sie geht auch immer wieder an die ausländische Presse. Und dieser Kampf dieser Frau während der Diktatur, den fand ich schon sehr eindringlich und die Schauspielerin trägt das für mich auch. Also manchmal kann doch auch, ja, klassisch konventionelles Kino ganz gut Politik transportieren. Also mich hat der Film dann doch erwischt.
Es ist ja, wir haben über die Politik Anfang dieser Runde gesprochen, es ist auch ein dezidiert ein Film, der vom politischen Widerstand spricht, bis zum Lebensende. Der Clou ist ja, dass die Frau die letzten 15 Jahre ihr Lebensende in Alzheimer verbracht hat. Und wir wissen nicht, der Film lässt es offen, hat sie begriffen, dass man die Leiche ihres Mannes wirklich gefunden hat nach so vielen Jahren oder nicht. Diese Tragik, das umklammert und ich glaube, das führt auch dazu, warum der Film so weit oben ist im Kritikerspiegel.
Gibt es denn in diesem Jahr einen Film, dessen Regisseur, Regisseurin man sich merken sollte?
Ja, ich finde schon. Also es gab ja auch ein bisschen Platz für Überraschungen und Entdeckungen. Und dann haben wir den zweiten Film einer Regisseurin gesehen aus Georgien. Jetzt habe ich den Zettel genommen, weil ich den Namen richtig aussprechen möchte. Dea Kulumbegashvili. Sie hat ja schon ein tolles Debüt gemacht. Begingen hieß es. Jetzt hat sie April gedreht. Ein abgefahrener Film, würde ich sagen, der uns mitten in eine, ja, auch in das Schicksal einer Frau wirft, eine Krankenschwester, der vorgeworfen wird, einen Fehler bei einer Geburt gemacht zu haben, wo das Kind stirbt. Und dann gehen wir mit dieser Frau mit und erleben eine unglaubliche Welt von Gewalt. Also sie macht illegale Abtreibung im Dorf, aber die Art und Weise, wie sie dort als Außenseiterin betrachtet hat, dafür findet diese Regisseurin unfassbare Bilder. Also das ist wirklich eine Bildermacherin. Sie hat eine unglaublich präzise Art der Inszenierung gemacht und einen Namen und einen Film, den man sich merken sollte.
Ja, es gibt ja auch immer wieder experimentelle Momente in dem Film, wo so ein merkwürdiges Schlammwesen erscheint und man weiß gar nicht, wo es hinkommt. Ist es vielleicht ihre Schuld wegen der Abtreibung? Ist es was ganz Archaisches? Es geht auch wirklich viel um Mann, Frau, um dieses ganze Geschlechterverhältnis. Es geht um ihre eigene Sexualität und ich könnte mir vorstellen, dass Isabelle Huppert, die ja auch immer extreme Rollen spielt, die nicht die Identifikationsträgerin immer ist, dieser Heldin wirklich was abgewinnen kann.
Das werden wir alles heute Abend erfahren. Mit großer Spannung warten wir auf die Preisverleihung. Heute um 19 Uhr geht die los und dann werden wir erfahren, wer den goldenen und auch die silbernen Löwen mit nach Hause nehmen kann im 81. Wettbewerb von Venedig. Wer gewonnen hat, das erfahren Sie auch bei uns hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur nach 23 Uhr in der Sendung Fazit. 2073, so heißt ein Film, der hier in Venedig außer Konkurrenz im Wettbewerb läuft. Gedreht hat ihn Asif Kapadia, ein Regisseur, der bislang für seine Dokumentarfilme bekannt ist, darunter auch den Oscar-nominierten Film über die britische Sängerin Amy Winehouse. Jetzt hat Asif Kapadia einen genreübergreifenden Dokumentarfilm gemacht, einen Sci-Fi-Horror, der im Jahr 2073 spielt. Eine Frau, Ghost, lebt in einem dystopischen New San Francisco. Die Welt wird von Diktatoren und Tech Brothers kontrolliert. Jeder wird überwacht, es gibt keine Freiheit. Dieser Sci-Fi-Teil geht immer wieder über in eine Analyse aktueller Entwicklungen in verschiedenen Ländern. Die Erosion von demokratischen Strukturen, der Aufstieg des Neofaschismus, die Klimakatastrophe und die Zunahme von Überwachungstechnologie. Ich habe den britischen Regisseur Asif Kapadia getroffen und im Gespräch wurde klar, wie dringlich ihm das Anliegen ist, über all diese Entwicklungen zu sprechen.
Leben wir bereits in einer Dystopie und sehen es nur nicht?
My feeling is, yes, we are. It feels really dystopian. I do think we see it.
Mein Gefühl sagt mir, ja, das tun wir. Es fühlt sich wirklich dystopisch an. Ich glaube allerdings, dass wir es sehen. Aber unsere Reaktion als Menschen ist, wir machen einfach weiter. Wir gehen zur Arbeit, nehmen die U-Bahn, bringen unsere Kinder zur Schule, wir müssen dieses oder jenes tun. Zwischendrin denken wir, das ist ein bisschen seltsam. Wie konnte das passieren? Haben sie das wirklich getan? Und dann machen wir weiter. Aber mein Gefühl sagt mir, ja, da passiert etwas. Im Film nennen wir es das Ereignis. Wir befinden uns mitten im Geschehen. Es passiert langsam, allmählich, schleichend, aber es passiert. Ich habe das Gefühl, dass es noch schlimmer wird, wenn wir nichts tun. Ich glaube nicht, dass es sich in eine positive Richtung bewegt.
Sie haben das Ereignis erwähnt, so wird es im Film genannt. Und im Film wird auch klar, dass es sich nicht um ein einziges Ereignis handelt. Wie sind Sie dazu gekommen, all diese verschiedenen Aspekte miteinander zu verbinden?
From a lot of time and research and just like looking and listening and interviewing people.
Ich habe viel Zeit investiert und recherchiert, zugesehen, zugehört und Menschen befragt. Am Anfang war ich besorgt und verängstigt, was in Großbritannien passiert. Meine Familie stammt aus Indien. Ich weiß, was in Indien passiert. Ich habe in Brasilien gearbeitet. Ich war in den USA, als Donald Trump Präsident wurde. Ich sehe, dass jedes einzelne Land einen Kampf führt, gegen den Aufstieg der Rechten kämpft, gegen den Faschismus und den Autoritarismus. Dann gibt es die Zerstörung des Planeten und jeder sagt, das ist das heißeste Venedig aller Zeiten. Was ist da los? Warum wird es immer heißer? Und dann ist da noch die Frage nach der Wahrheit. Wem kann man glauben? Ist das gefälscht? Ist das echt? Hören Sie nicht auf die. Das sind Experten. Wir haben genug von Experten. Das haben wir in meinem Land während des Brexit oft gehört. Der Ausgangspunkt für diesen Film war also der Brexit. Die Menschen wurden belogen und dazu gebracht, für etwas zu stimmen, das ihr Leben verschlechtert hat. Das ist Wahnsinn. Man sieht, wie Professoren angegriffen werden, weil sie einen Retweet gepostet haben. Man sieht Menschen, Bücher, die buchstäblich verbrannt werden. Und man fragt sich, was ist hier los? Wenn das nicht wirklich verrückt und dystopisch ist, was dann?
If this isn't like really crazy dystopian, what is?
Sie schauen sich im Film verschiedene Länder an, zum Beispiel Indien, die von Ihnen erwähnte antimuslimische Politik von Modi. Sie sprechen mit Experten in den einzelnen Ländern. Wie sehr haben Sie darauf geachtet, das Ganze in einem größeren Zusammenhang zu sehen? Weil die Geschichten in den einzelnen Ländern ja doch auch sehr spezifisch sind.
So, obviously, many people have, and I could have made a film about one person in one country, but
natürlich hätte ich auch einen Film über eine Person in einem Land machen können, aber für mich fühlte sich das an, als ginge es am Thema vorbei. Ich wollte diesen Film machen, weil ich spüren konnte, dass es überall passiert. Ich hatte ein Gespräch mit meiner Frau und ich sagte, mir gefällt nicht wirklich, was mit der Regierung passiert. Ich mag den Rassismus nicht. Es gefällt mir nicht, wie sie die Menschenrechte und die Freiheit einschränken. Und ich sagte zu meiner Frau, wenn sie uns holen, wohin sollen wir gehen? Und mir fiel kein Ort ein. Wo in Europa geht man hin? Fährt man in die USA? Nein, auf keinen Fall. Fahre ich nach Indien? Nein, ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wohin. Was ist vor einer Woche bei den Wahlen in Deutschland passiert? In Großbritannien wurde noch nicht einmal eine Untersuchung des Brexit-Referendums durchgeführt. Das war 2016. Sie warten 20 Jahre, um zu untersuchen, ob es eine Einmischung von außen gab und ob das Geld unrechtmäßig kam. Und wie viele andere Dinge passieren in der Zwischenzeit? Wie Steve Bannon schon sagte, wirf einfach weiter Dreck nach ihnen. Sie können nicht mithalten. Und während man nicht damit umgehen kann, versucht man einfach sein Leben weiterzuführen und zu existieren. Und währenddessen verändert sich die Welt.
Ein weiterer Aspekt, über den Sie sprechen, sind die Technologieunternehmen und Leute wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg. Im Film nennt sie jemand neue Könige, die niemand gewählt hat. Wie passen die ins Bild?
So again, it just came out of the research of talking to people, and in the end, all roads lead back to technology.
Dieser Aspekt hat sich bei der Recherche herauskristallisiert. Am Ende führen alle Wege zurück zur Technologie. Die Art und Weise, wie wir uns informieren, warum sich die Nachrichtenlage verändert hat, warum wir unsere Daten weitergeben, all das hängt mit den Strukturen von Macht und Technologie zusammen. Es ist der Grund, warum etwas, das ich auf meinem Handy sehe, am anderen Ende der Welt passieren kann. Aber wer kontrolliert diese Apps? Es gibt nur sehr wenige Gesetze.
The EU is trying, the US has tried, but the UK has left
Die EU versucht eine Regulierung, die USA haben es versucht, aber das Vereinigte Königreich hat dieses kollektive Gremium verlassen. In meinem Land sieht man unseren Premierminister, wie er Elon Musk interviewt und wie ein Kind klatscht, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er ihm irgendwann einen Job besorgt. So läuft es. Wir haben Politiker, die die Politik verlassen und dann für ein Technologieunternehmen arbeiten, weil dort das Geld zu holen ist. Viele junge Leute folgen diesen Tech-Leuten. Es gibt auch einige, die kaum jemand kennt, wie den Investor Peter Thiel. Als ich mit dem Film anfing, wussten die meisten Leute nichts von Peter Thiel und seinem Einfluss in der Technologiebranche. Wenn man ihn einmal kennt, kann man ihn nicht mehr übersehen, weil er überall ist. Diese Leute wurden zu den reichsten Menschen der Welt. Wie ist das passiert? Und sie stehen über dem Gesetz.
Im Film sagt die fiktive Figur, das ist wie einer der Sci-Fi-Comics, die ich früher gelesen habe. Das bringt uns zu dem anderen Element, das Sie in den Film eingebaut haben, nämlich das postapokalyptische Sci-Fi-Element. Es gibt viele postapokalyptische Filme. Ich dachte zum Beispiel auch an The Road, den Roman von Cormac McCarthy und die Verfilmung. Wie sollte der Sci-Fi-Teil zum Dokumentarfilm passen? Wie sollten die beiden Teile miteinander kommunizieren?
Ich komme ursprünglich aus der Fiktion. Meine ersten Filme waren Spielfilme. Dann habe ich zufällig einen Dokumentarfilm über den Formel-1-Fahrer Ayrton Senna gemacht. Und das führte zu Amy. Und das führte zufällig zu Diego Maradona. Ich mag Sport und ich mag Musik. Und ich bin ein Londoner. Bei diesem Film dachte ich, okay, ich will jetzt etwas anderes machen, aber mein Handwerk in einem Film zusammenbringen und auch mit der Form spielen. Menschen sehen sich normalerweise ein dystopisches Sci-Fi-Drama an, in dem es um das Ende der Welt geht und eine nukleare Apokalypse bevorsteht. Und sie kommen raus und sagen, großartig, lass uns ein Eis essen gehen.
People watch a horror film and it's fine. And people watch a dystopian sci-fi drama and it's about the world's about to end and it's going to be a nuclear apocalypse. And it's like, great, it was so much fun. And they come out and they get on and buy an ice cream. So I was like, can I do that with factual stuff?
Also dachte ich mir, kann ich das mit einem Dokumentarfilm machen, der in der Zukunft spielt, wie die ganzen alten Science-Fiction-Filme? Wenn ich ein Datum festsetze, heißt es, das ist noch nicht passiert. Das liegt in der Zukunft. Es ist alles in Ordnung. Man kann einfach weitermachen. Aber ich wollte sagen, dass all die Handlungen, all die mächtigen, schockierenden, dramatischen, beängstigenden Dinge real sind. Sie sind alle Fragmente der Gegenwart. Und das Drama ist wie ein Moment zum Durchatmen. Ich wollte eine Protagonistin haben, ein Drehbuch und ein Voice-Over. Was die Schauspielerin angeht, hatte ich Glück. Ich habe Samantha Morton gefunden. Sie wollte die Rolle spielen, weil sie die Rolle der einsamen Protagonistin mochte. Samantha ist in Kinderheim aufgewachsen, hatte also keine Familie. Sie sagte, das bin ich, das ist mein Leben. Außerdem wollte ich immer jemanden besetzen, der schon ein Leben hat, damit ich diese Person als Archiv benutzen kann. Und Samantha hat eine Menge futuristischer Filme gemacht. Man sieht also Teile von ihr in ihrer Jugend im Film als Archiv. Das war der Punkt, an dem die beiden Ideen der Zeitreise Teil der Reise der Figur wurden. Und dann wurde das Voice-Over zum Mittel, um das Ganze zu verbinden.
And then the kind of voiceover became the way to tie it all up.
Das sagt der britische Regisseur Asif Kapadia. Sein Film 2073 lief hier in Venedig im Wettbewerb außer Konkurrenz. Deutschlandfunk Kultur live von den 81. Filmfestspielen in Venedig, wo heute Abend der Goldene Löwe vergeben wird. Von 1934 bis 1942 hieß der nicht Goldener Löwe, sondern Coppa Mussolini. Noch immer gibt es den Coppa Volpi für die beste schauspielerische Leistung, benannt nach Giuseppe Volpi, einem einflussreichen Politiker während des Faschismus in Italien. Ein Kinosaal mit seinem Namen, den Sala Volpi, gibt es auch noch immer. Die Geschichtsaufarbeitung des Festivals ist vorsichtig formuliert schwierig. Immerhin hatte hier beim Festival eine Serie Premiere, die sich mit Benito Mussolini auseinandersetzt. M. Son of a Century heißt sie, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Antonio Scurati. 8 Teile hat sie. Regie geführt hat der Brite Joe Wright. Anna Wollner stellt Ihnen die Serie vor.
C'è sempre un tempo in cui i popoli smarriti van verso le idee semplici.
M. Son of a Century beginnt als Bedrohung. Die Stimme von Mussolini aus dem Off direkt an die Zuschauenden gewandt. Ein mit Originalaufnahmen unterlegter Ritt durch den Faschismus der 1920er und 1930er Jahre. Mussolinis Aufstieg, Hitler, der Zweite Weltkrieg, Mussolinis Tod am 28. April 1945, um den sich bis heute Mythen ranken. Die Stimme aus dem Off fasst zusammen. Erst kam die Bewunderung, am Ende der Hass. Es folgt der direkte Aufruf in direkter Ansprache an den Zuschauenden, sich umzuschauen. Wir sind immer noch da.
Ma ditemi, a cosa è servito? Guardatevi attorno. Siamo ancora tra voi.
Es ist das erste Anzeichen, dass es in M, Son of a Century, nicht nur um den Aufstieg des italienischen Diktators geht, sondern um den Zustand der Welt im Jahr 2024. Nach dem kurzen Epilog stellt sich Mussolini selbst vor, gespielt vom italienischen Schauspieler Luca Marinelli, mit direktem, eindringlichem Blick in die Kamera. 35 Jahre alt, Zeitungsverleger, Visionär.
Mi chiamo Mussolini Benito Amilcare Andrea. Di Mussolini Alessandro e Maltoni Rosa. Ho 35 anni e dirigo un giornale che io stesso ho fondato.
Ich bin wie ein Tier, sagt er. Ich kann die Zeit riechen und das hier ist meine Zeit.
Io sono come le bestie, sento il tempo che viene e questo è il mio tempo.
Ein fast 3-minütiger Monolog über die Entstehung von Faschismus. Seine Anhänger, Außenseiter, überwiegend Männer am Rande der Gesellschaft, die ihm treu folgen werden, mit denen er die große Revolution plant. Er endet damit, dass Faschismus eine wunderschöne Kreatur sei, gemacht aus Leidenschaft, Idealen, Mut, Wandel, dem Aufruf, ihm zu folgen, ihn zu lieben, zu Faschisten zu werden.
Il fascismo, una creatura bellissima, fatta di sogni, di ideali, di coraggio, di cambiamento. Che conquisterà milioni e milioni di cuori. Anche voi mi amerete. Anche voi diventerete fascisti.
Die 8 Folgen der Serie umfassen 10 Jahre, von 1919 bis 1929, vom Aufstieg seiner Karriere, dem Marsch auf Rom bis zur Ermordung eines sozialistischen Politikers, der Mussolini fast die Macht gekostet hätte. Fast. Marinelli spielt ihn getrieben, rastlos, fesselnd. Er ist nicht unsympathisch, baut durch das Durchbrechen der vierten Wand eine Beziehung zu den Zuschauenden auf. Mussolini ist kein Monster. Marinelli zeigt seine Unsicherheiten, seinen Enthusiasmus, seine Schwächen, aber auch seinen Wahn.
Make Italy great again.
Die Serie ist düster, fast schon comichaft übertrieben inszeniert. Ein Wechselspiel aus schwarz-weiß und dunklen, gelbstichigen Bildern, schnell geschnitten, getrieben von einem Techno-Soundtrack aus der Feder des Chemical Brothers-Lied Tom Rowland. Ein bewusst gesetzter Kontrast für Regisseur Joe Wright.
I wanted to convey what it felt like to be alive at that time.
Ich wollte übertragen, wie es sich wohl angefühlt haben muss, damals gelebt zu haben. Aber gerade Musik dieser Zeit hätte sich für mich altmodisch angefühlt. Ich habe versucht, in der Ästhetik Verschiedenes zu vermischen, eine Art Remix zu machen. Eine Mischung aus dem Werk des sowjetischen Regisseurs Dziga Vertov, der Mann mit der Kamera, Howard Hawks Scarface und der 1990er Jahre Rave-Kultur. Eine Collage aus Schwarz-Weiß-Bildern und säureartiger Farben mit dramatischen Musikmomenten.
Es ist ein Konzept, das aufgeht, denn gerade in den Massenszenen, den gewaltvollen und brutalen Überfällen und den fast schon hysterisch anmutenden Reden mit Mussolinis brillanter Rhetorik kommt der Horror durch. Aber eben auch die Faszination für den Faschismus.
Die Zeit fasziniert mich, denn sie zeigt, wie wir da gelandet sind, wo wir aktuell gerade sind. Ich finde es spannend, die gleiche Ära immer wieder aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Ich bin als Antifaschist erzogen worden, in den 1970ern und 1980ern. Für mich waren damals alle Faschisten, die Polizei, meine Lehrer, selbst meine Eltern, die mir nicht erlauben wollten, an einem normalen Donnerstagabend nach 23 Uhr nach Hause zu kommen. Wir sehen aktuell den Aufstieg der Rechten. Egal wo, überall auf der Welt. Ich sehe mich selbst in der Verantwortung, verstehen zu wollen, was das Wort Faschismus überhaupt bedeutet und wo es herkommt. Ich sehe die Arbeit an der Serie als eine Art Bildungsreise.
Joe Wright ist nach Abbitte und The Darkest Hour zum dritten Mal in diese Zeit eingetaucht. Und es wird bei M, The Son of a Century, deutlich, deutlich klar, es geht hier nicht nur um italienische Geschichtsaufarbeitung, sondern um weit mehr, um Faschismus und Populismus auch in der Gegenwart.
Anna Wollner über die Serie M, Son of a Century. Bei uns in Deutschland wird die Serie im Frühjahr 2025 bei Sky zu sehen sein.